Charles Ruffieux arbeitet als Abnehmen-Coach. Er wurde mit einem Klumpfuß geboren, was ihm seine Kindheit erschwerte. Als 14-Jähriger machte er sich zum Ziel, sportlich zu sein. Leider wurde er auf seinem Sportvorhaben von der Magersucht gestoppt. Auf 1,71 Meter wog er am Ende mickrige 41 Kilogramm. Heute spricht er offen über seine Magersucht, wie er diese überwunden und was er daraus gelernt hat. Er nutzt seine zahlreichen Lektionen aus der Magersucht, um Frauen zu helfen, abzunehmen und eine bessere Beziehung mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu bekommen.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Charles, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, weil das ist schon etwas Besonderes. Insofern Magersucht oder eigentlich richtig genannt Anorexie betrifft ja tendenziell zumindest eher Frauen, aber eben auch gar nicht mal so wenige Männer. Du gehörst mit dazu, du hast das durchlebt. Es war sehr gefährlich, wie ich aus dem Vorgespräch schon erfahren habe. Und deswegen möchte ich gerne tiefer mit dir in diese Thematik reingehen. Danke, dass du da bist.
Ja, gerne.
Charles, magst du vielleicht einmal so die ersten, das ist schwierig, da einen Anfang zu finden, so die ersten Erkenntnisse für dich, also damals wahrgenommen hast, irgendetwas stimmt da nicht. Ich vermute mal, da warst du auch schon relativ tief drin in dieser Magersucht, bevor man das wirklich mal realisiert. Ich habe da ein Problem. Ja. Wie kam es überhaupt dazu? Wie bist du da reingestolpert, sage jetzt mal mit dicken Gänsefüßchen?
Das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, als mein Vater mir gesagt hat, ich sehe aus wie jemand aus einem Konzentrationslager. Oh. Mein Vater war mega direkt damals.
Ja. Okay.
Da war ich ungefähr 44 Kilo und dann ungefähr einen Monat später musste ich noch eine OP machen an meinem linken Bein, weil ich musste mein linkes Bein noch um 5 cm verlängern. Da musste man noch ein bisschen Metall aus dem Bein nehmen, damals, 2008 war das. Mhm. Und mein Doktor des Vertrauens, da hat mir auch gesagt, dass ich Magersucht habe und das ändern muss. Und in dem Moment hat es Klick gemacht, weil als Teenager hörst du natürlich nicht so auf deine Eltern, gell? Die reden einfach irgendwas. Und, aber der Arzt im weißen Kittel hat dann schon recht, meiner Meinung nach. Und dann weiß ich noch, da wog ich 41 Kilo. Und da habe ich noch am gleichen Abend, dass mir das der Arzt gesagt hat, ein bisschen eine Binge-Attacke gehabt, auch direkt noch ein halbes Kilo Schokolade gegessen und habe gewusst, okay, jetzt muss ich was ändern.
Ja, wie alt warst du da?
14, glaube ich.
14. Und kannst du noch zurückverfolgen, wo es die Anfänge nahm bei deiner Anorexie?
Ja, also eigentlich hat es angefangen, dass ich mit dem Klumpfuß geboren wurde. Und deswegen auch nie richtig Sport machen konnte. Also immer noch, mein linker Fuß ist ungefähr 7,5 Schuhgrößen kleiner als der rechte. Also links eine Schuhgröße 35, rechts 42,5. Ich kann aber heutzutage Schuhsohlen in die Schuhe reinmachen, dass ich gleich große Schuhe kaufen kann. Und deswegen konnte ich auch nie richtig Sport machen, nicht Fußball spielen. Und als Teenager halt die coolen Jungs, die sportlich sind. Und weiß halt nicht. Und habe dann Kollegen von mir gefragt, was ich machen muss, um ein Sixpack zu bekommen. Okay, so als 13-, 14-jähriger Sixpack ist doch... Das ist doch gut, gell? Und dann hat mir der Kumpel gesagt, ja, isst doch einfach weniger, mach mehr Sport. Und habe ich dann gemacht, aber ich wusste eben damals nicht, dass ich schon ein bisschen eine Person des Extremen bin. Habe dann extrem übertrieben, habe dann meiner Mutter morgens gesagt, ja, ich habe nicht so Hunger. Und dann auch in der Schule, ja, ich habe morgens schon viel gegessen. Abends bei der Mutter, ich habe am Mittag schon viel gegessen. So dabei habe ich ungefähr, keine Ahnung, 700-800 Kalorien gegessen am Tag damals. Mhm. Und ja, da war ich mega, wie gesagt, das ist mega schnell da reingekommen, also fast schon reingestolpert. Und habe aber trotzdem noch die Kurve gekriegt damals mit einer 40 Kilo auf 1,71.
Ach, Wahnsinn. War das dann schon lebensbedrohlich?
Ja, also ich muss zugeben, der Arzt hat mir gesagt, ja, wenn ich so weitermachen würde, wäre ich gestorben und mein Ruhepuls war damals auch sogar bei 42, 43, sowas. Ich denke, ich hätte noch ein bisschen länger durchhalten können, weil mein Körper im Nachhinein schon recht viel verkraftet. Ich bin danach auch noch gewachsen, noch 5 cm. Normalerweise wachsen meist Leute nicht so viel nach einer Magersucht. Ich hatte schon recht viel Glück im Unglück, ja. Aber ich denke schon, dass ich dann irgendwie vielleicht nach einem Jahr oder einem Jahr gestorben wäre.
War das damals einfach so diese Idee des Perfektionismus, wobei man jetzt ganz klar sagen muss, du wurdest ja gehandicapt geboren, um das zu wiederholen, mit dem Klumpfuß und natürlich, nicht natürlich, weil ich weiß es ja nicht, aber ich vermute mal, hat das eben auch Unsicherheit ausgelöst, klar, als Kind, weil Kinder sind sehr ehrlich zueinander. Ich vermute mal, bin mal gespannt, ob das so ist, dass du auch gehänselt worden bist und das hinterlässt ja Spuren letztendlich.
Ich muss zugeben, ich glaube, ich bin nie richtig heftig gehänselt worden, aber man hat es halt schon gemerkt, vor allem als junger Mann, so mit, bei den Mädels nicht so gut angekommen. Ich glaube, das war damals ein bisschen das Problem, dass ich bei den Mädels so gut angekommen bin, wie ich das gerne hätte wollen. Ich glaube, das war vor allem das Problem. Gehänselt wurde ich jetzt nicht so heftig, aber klar, wenn man halt dann die 100-Meter-Sprint machen muss mit dem Klumpfuß, das war nicht so prickelnd. Da habe ich schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Meine Mutter habe immer das Gefühl gegeben, alles stimmt mit mir und so, es war mega cool. Aber dann spätestens so, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, da ist was nicht so, wie es sein sollte. Genau. Aber noch guter Punkt, Perfektionismus. Genau, ich glaube, die meisten Leute, die eine Essstörung haben, oder fast schon alle, das sind Perfektionisten. Aber es war bei mir auch schon der Fall.
Ja, würdest du auch unterstützen, dass die Social-Media-Welt von heute auch dieses Bestreben nach diesem Perfektionismus letztendlich antreibt?
Ja, definitiv, weil dein Gehirn kann nicht entscheiden zwischen der Bildschirm und Realität. Okay. Deswegen reden wir heute und dann denkt mein Gehirn, naja, ich habe ein paar Tage persönlich getroffen und so. Okay. Dabei war es vor dem Bildschirm und das können wir bis heute nicht. Unser Gehirn ist immer noch so aufgebaut wie vor 100.000 Jahren. Okay. Da gab es noch keine Bildschirme und Social Media. Und sogar wenn man das weiß, was man ausmachen kann, du kannst dich nicht irgendwie unbewusst davor schützen. Das ist einfach ein Prozess, das passiert. Und genau, also ich habe meiner Freundin auch gesagt, die hat ein bisschen auch gestruggelt mit der Binge-Eating. Habe ich auch gesagt, ich soll unbedingt die ganzen dünnen Mädels auf Social Media unfollowen. Das ist nur zielführend, weil ich glaube auch, die meisten Mädels sind ultra dünn aussehen auf Social Media. Man weiß nie, was hinter den Kulissen abgeht. Gell. Eventuell machen sie auch nur einmal im Jahr Fotos, wenn sie mega dünn sind. Und das sieht man auch bei den ganzen Influencern. Gell. Die machen einmal im Jahr Fotos meistens, wenn sie halt mega dünn und definiert sind. Und das wissen die meisten Leute nicht. Ich denke, die Leute, die laufen das ganze Jahr mit 7-8% Körperfett rum und das ist nicht die Realität.
Ja, sehr spannend ist, weil du eben auch unsere Steinzeit-Gene ansprichst, das Gehirn von früher. Man darf nie vergessen, dass wir früher in kleinen Gruppen lebten und uns innerhalb der Gruppe letztendlich dann nur orientieren konnten. Und heute können wir weltweit uns mit den schönsten Menschen, also was wir als schön bezeichnen, vergleichen. Und das erzeugt einen unfassbaren Druck, was früher absolut unmöglich war. Früher kam es selten vor, dass man mit dem Pferd mal ins Nachbardorf geritten ist und eben da vielleicht was Schöneres, was Besseres sah. Und deswegen der Druck damals stieg. Das heißt, heute leben wir in einer unglaublich verzwickten Welt, weil natürlich können uns Social Medias auch helfen, uns zu orientieren. Aber ja, der Druck ist gefährlich zumindest, wenn man eben gerade als Jugendlicher sich aus dem Mikrokosmos der Familie herauslösen möchte, neue Rollenvorbilder sucht, weil die Eltern einfach genauso cool sind wie das Musikantenstadl. Und dann wird es natürlich gefährlich, wenn man sich an solchen Überperfekten, also immer in Anführungszeichen, weil perfekt ist immer eine Definitionssache, aber das ist sehr gefährlich. Und das finde ich jetzt auch sehr interessant, die Aussage, dass die eben einmal im Jahr sich auf so ein Fotoshooting vorbereiten, diese Fotos dann über das ganze Jahr verteilen und alle denken, ach Gott, warum schafft die oder der das? Ich aber nicht.
Genau, guter Punkt. Es gibt auch ein gutes Buch von Dr. Daniel Lieberman. Ich kenne den deutschen Titel nicht, aber auf Englisch ist es The Story of the Human Body. Und hat das Evolutionary Mismatch genannt, das ist ein evolutionäres Missverständnis. Das gibt es ja heutzutage auch häufig, zum Beispiel auch Uber Eats. Du kannst Uber Eats bestellen, ohne richtig von der Couch hochzustehen oder aufzustehen. Gell? 2000 Kalorien gab es früher natürlich nicht. Und das ist auch dieser Evolutionary Mismatch mit diesem Social Media, das ist unser Gehirn gar nicht gewöhnt.
Lass uns mal vielleicht ein klein wenig tiefer einsteigen in diese Magersucht, weil du bist ja auch als Coach Charles bekannt. Du hilfst ja genau dieser Zielgruppe, sage ich mal, und jemand, der vermutet, irgendwas ist da nicht richtig, er sollte unbedingt Kontakt zu dir aufnehmen. Ich werde das natürlich verlinken in die Shownotes und auch unter das Video. Du hast ja auch einen Insta-Kanal. Dass sie einfach mal ja gucken, ob ihr miteinander könnt, sozusagen, weil in der Stille Beobachter von dir, man kriegt ein Gefühl, ja, der hat was zu sagen, der kann mir helfen. Aber mal zurück, gibt es irgendwie so ganz typische Anzeichen, wo man sich zumindest mal ein bisschen Gedanken machen sollte, dass mit dem Essverhalten was nicht stimmt, aus deiner Erfahrung heraus?
Guter Punkt. Ich denke auch, dass das schlechte Gewissen nach einer Mahlzeit. Gell? Weil ich habe witzigerweise nach meiner Anorexia nervosa, habe ich Orthorexia nervosa entwickelt. Ungefähr 10 Jahre später wollte ich ultra gesund essen die ganze Zeit. Und damals habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mal was Frittiertes gegessen habe. Gell? Und dann habe ich gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ich glaube, ich habe ein Buch darüber gelesen oder so. Habe ich gemerkt, oh, ich habe Orthorexie jetzt auf einmal. Gell? Und ich glaube so, das checken die Leute auch nicht. Die wollen zum Beispiel vegan leben, ein Jahr lang oder so. Und dann ist irgendwie Milch im Essen und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Da muss man auch schon damit aufpassen. Gell? dieses Selbstbild, dieses Self-Image, dieses Selbstbewusstsein vom Essverhalten abhängig zu machen. Gell? Ich glaube, damit schon.
Was würdest denn du sagen? Ich vermute mal, ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen nicht, dass es früher sowas nicht zumindest so ausgeprägt gab. Was hat sich verändert? Warum sind die Menschen so zwischen Schwarz und Weiß, zwischen 0 und 1 ganz und gar nicht? Warum gibt es da keine Graustufen mehr? Oder natürlich gibt es die, aber eben für bestimmte Menschen, für bestimmte Persönlichkeiten nicht mehr.
Also meinst du, warum jetzt viel mehr Leute magersüchtig sind oder warum das?
Ja, also ich glaube, dass heutzutage mehr Menschen magersüchtig sind, als es früher der Fall war.
Also ich denke, das Schwarz-Weiß-Denken war schon früher da. Eben dann, das Gehirn ist immer noch gleich aufgebaut wie früher. Aber die Technologie, die it's more pronounced, ist mehr so, sticht mehr hervor, unsere natürlichen Tendenzen, das ganze Schwarz-Weiß-Denken. Ich meine, wenn man Amerikas Marketing anguckt, Amerika ist mega salesy. Und da brauchen auch diese ganzen Sales-Taktiken, die unser Reptilienhirn anspricht. Das ist ein gutes Beispiel. Also, die Technologie kann man da ein bisschen mehr draus machen. In Deutschland natürlich weniger der Fall. Aber so ein Beispiel, das gerade jetzt aus dem Stegreif einfällt. Aber ich denke, die Technologie und das ganze Social Media, wie du gesagt hast, man sieht diese ganzen Mädels und denkt, aha, ja, jedes Mädel ist so dünn. Okay? Und dann vergleicht man sich mit denen. Ich glaube, das Problem, das Gehirn kann einfach nicht unterscheiden zwischen Social Media und Realität. Weil es gibt auch, vielleicht kennst du das, die Dunbar's Number, das ist das Rudeldenken gerade angesprochen. Also unser Gehirn ist immer noch so aufgebaut, dass wir in ein Rudel passen von maximal 150 Leuten. Und Dunbar, das war so ein Social Scientist, wie man das nennen soll, sorry für die ganzen Anglizismen, by the way. Und genau, also, und unser Gehirn, wenn du zum Beispiel auf Social Media die ganzen Celebrities anschaust, die ganzen berühmten Leute, dann denkst du automatisch, ah ja, diese Person gehört in das Rudel rein, der Patrick ist auch der Abnehmcoach und der Charles ist auch noch im Rudel drin. Aber du vergleichst dann mit diesen Leuten und du hast dann voll das Bild der Realität verloren, weil früher im Dorf von 150 Leuten, da gab es wahrscheinlich ein Mädel, das ultra dünn war. Gell? Ich glaube, das ist das Problem, wie du vorhin das angesprochen hast.
Ja, das ist super spannend, auch gerade Social Media, auf diese Gefahr hinzuweisen, weil wenn du einmal jemandem folgst, likest, dann spielt sich hinten dran der Algorithmus ab. Das heißt, du bekommst dann tendenziell eben dann mehr genau solche Menschen angezeigt, die dir eigentlich nicht unbedingt gut tun. Und ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich weiß ja auch, dass ich verhältnismäßig viele Follower habe. Ich zeige manchmal ein ziemlich verrücktes Sportprogramm, wobei ich immer wieder warne, dass ich nicht das Vorbild sein darf, weil ich lebe davon. Das muss man immer wieder sagen. Auch diese ganzen Social Medias, die haben noch eine völlig andere Grundmotivation, dass sie sich viel mehr um dieses Thema kümmern, weil die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, weil sie es aus Überzeugung tun. Aber das muss doch nicht jeder tun. Nur das kann man eben nicht differenzieren. Das kann auch jemand so leben wie ich, wenn man zum Beispiel drei Jobs hat, schlecht bezahlte und eben keine Zeit hat, sich um das Thema Ernährung, also so intensiv wie ich, oder Sport zu kümmern. Das muss man ganz klar differenzieren. Das heißt, viel mehr in sich reinhören. Was will ich eigentlich wirklich? Und da komme ich jetzt mal mit dir so Richtung Lösungsvorschläge. Das heißt, was kann man denn tun, ohne gleich einen Coach zu engagieren, wobei das bestimmt der einfachere Weg wäre. Aber was kann jeder für sich selbst tun, um sich besser zu reflektieren, gerade in diesem Bereich Anorexie?
Sehr, sehr, mir gefallen deine Fragen. Mega gut. Nice. Sehr, sehr gut. Genau. Ich würde sagen, mach deinen Selbstwert nicht zu heftig von deinem Körper und deiner Sportperformance abhängig.
Aber hier, Charles, das ist genau die Frage. Wie macht man das? Man kann sagen, ja, denke mal nicht an einen gelben Elefanten. Das sieht man dann. Das heißt, hast du vielleicht irgendwie eine Strategie, eine Idee, auf was man sich dann mehr konzentrieren darf?
Ja, das ist sehr gut, Frage auch wieder. Was ich machen würde, ist, such dir ein neues Hobby erstens, was nicht so viel mit deinem Körper zu tun hat. Weil wenn du ein neues Hobby anfängst, dann hast du automatisch auch andere Leute um dich rum. Gell? Und dann orientierst du dich auch ein bisschen an andere Leute und ein bisschen einer anderen Denkweise ausgesetzt. Weil früher, als alle meine Kumpels im Gym waren, im Fitnessstudio waren, hatte ich auch ein bestimmtes Mindset und habe mich recht schnell an die Leute angepasst. Gell? Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt Tanzstunden nehmen anstatt ins Fitnessstudio, dann kannst du deinen Selbstwert von deinen Tanzskills abhängig machen. Ich denke nicht, dass den Selbstwert von äußerlichen Sachen abhängig zu machen mega schlecht ist. Klar, man muss auch den Selbstwert von ihm finden. Aber für die meisten Leute ist das ein bisschen ein spirituelles Konzept. Ja, wie macht man das, den Selbstwert von ihm finden? Weißt du? Also das kann ein bisschen schwierig sein für manche Leute. Aber du kannst wie in so einem Investmentportfolio ein bisschen in andere Bereiche investieren. Gell? Und dann einfach ein neues Hobby suchen, eine einfache Lösung, einfach das Mindset vom Gym, vom Körper wegzunehmen. Ein Hobby haben, das halt nicht so auf den Körper fokussiert ist. Und die ganzen Leute, die um dich herum sind, die werden dich dann sowieso ein bisschen von diesem Film abholen, meiner Meinung nach.
Ich finde das Beispiel mit dem Tanzen lernen richtig, richtig gut, weil beim Tanzen ist es völlig egal, was du für eine Figur hast. Gut, du solltest keine 170 Kilo wiegen, da kannst du ein bisschen rumwippen, schon klar. Aber dann ist es egal, ob du jetzt 60 Kilogramm wiegst bei 1,80 oder 1,70 oder eben 110, weil 110 kann deutlich bessere Tänzerin, Tänzer sein als der oder die mit 60. Das finde ich wichtig, dass man eben weg von diesem, die Figur ist das, worüber ich mich definiere. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Sich da jetzt einfach zack so zu trennen, nein, das geht natürlich nicht. Es geht darum, erstmal einen neuen Fokus zu setzen und den versuchen, zumindest konsequent zu verfolgen.
Ja, genau. Und ich denke auch, von heute auf morgen kann man es nicht machen, aber man macht graduell. Genau. Bei mir auch hat es erst nach ein paar Jahren, nach dem ganzen Magersucht, dann richtig angefangen. Ich habe auch jahrelang zuerst wollte ich Bodybuilding machen, als 16-Jähriger, habe ich bis 21, 22 richtig Bodybuilding gemacht, also nicht ohne Anabolika oder so, aber auch auf natürlichem Weg. Und erst so mit 22, 23 auch so Tanzen angefangen und andere Hobbys. Und erst dann wurde es besser. Gell? Das braucht seine Zeit.
Hältst du es für eine sinnvolle Frage, wenn man sich immer wieder, nicht nur einmal, nicht nur fünfmal, nicht zehnmal, sondern hundertmal oder tausendmal fragt, wer bin ich, was möchte ich?
Ja.
Weil man eben damit den Fokus durchaus umlenken kann.
Ja, ich denke, die Power of the Questions, gerade Tony Robbins, genau das, also die Kraft der Fragen, ich glaube, das ist ein sehr gutes Tool. Weil ich persönlich auch, manchmal ich bin gerade auf dem Roadtrip mit einem Kollegen 10 Tage lang und da kann man es auch irgendwie verlieren und Sachen machen, die man gar nicht machen möchte. Gell? Also kann ich habe kein besseres Beispiel. Ich glaube, es ist eine sehr gute Frage, sich das vielleicht sogar jeden Tag zu stellen. Gell? Affirmationen zu machen. Also, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, weil auch ich früher. Als ich noch jünger war, man sucht halt Vorbilder, man nimmt automatisch die Ziele der Vorbilder auch als seine Ziele wahr. Und dann nach 2, 3 Jahren merkt man, das war gar nicht das, was ich machen möchte. Ja, also ich glaube, du hast auch eine gute, wie sag mal, Self-Awareness und selbst, sag mal auf Deutsch, selbst,
Selbsterfüllende Prophezeiung?
nee, du hast eine sehr gute Selbstwahrnehmung, glaube ich. Ja.
Ja, klar, ja, genau. Das ist das Reflektieren und vor allem Dankbarkeit finde ich sehr wichtig und insbesondere, dass man sich selber loben lernt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was viele haben. Viele machen sich für Dinge, die sie nicht richtig umgesetzt haben, so fertig, die beleidigen sich, wie sie es niemals mit ihren Freunden um sich herum machen würden. Aber mit sich selber, mit dem man klarkommen muss, da gehen sie richtig hart ins Gericht. Anstatt abends zu reflektieren, hey, was ist denn heute eigentlich richtig gut
Ja,
gelaufen?
gut. Ja.
Weil dann kriegt man so ein Gefühl von, ich lerne mir zu vertrauen, weil ich bin wer, ich bin im Reinen mit mir. Wenn man sich permanent fertig macht, ja, ich habe wieder schlecht gegessen, ja, ich habe wieder einen Keks gegessen, dann ist man sehr defizitorientiert und das macht das Selbstvertrauen kaputt. Und das gibt einem wieder leider einen negativen Schub, insofern, dass man eben dann versucht, diese Gegenposition, dieses jetzt ziehe ich es aber erst recht durch. Und ich glaube, das ist diese ganz große Gefahr. Also sich selber gerne mögen, das halte ich für einen wichtigen Punkt.
Guter Punkt, erinnere mich etwas, das ich auch aus einem anderen Buch gelesen habe. Das Buch hieß Gorilla Mindset, Autor vergessen leider. Das sagt auch, du solltest mit dir selber reden, wie du mit deinen besten Freunden redest, sonst hättest du
Du
keine
bist dein
Freunde.
bester Freund eigentlich.
Aber du redest mit dir, als wärst du dein größter Feind, gell? Und wenn du mit deinen besten Kollegen so reden würdest, mit dir selber, hättest du keine Freunde mehr meistens, gell?
Genau, das meine ich. Man muss ja nicht gleich so mit sich reden wie mit dem bösesten Feind. Das finde ich immer so ein bisschen überspitzt, weil den hasst man auch. Und ich hoffe, dass viele Menschen nicht zum Selbsthass neigen, wobei wir sind ja im Kontext der Anorexie, da kann ich mir das auch gut vorstellen, dass so brutal negative Gefühle durchbrechen. Da möchte ich ganz zu dir nochmal zurückkommen. Wie hast du es dann geschafft, tatsächlich da rauszukommen? Du hast irgendwann reflektiert nach dem Konzentrationslagerspruch und dass der Arzt sagt, okay, wenn du so weitermachst, dann stirbst du. Was hast du gemacht? Was war der erste Schritt, der wichtigste für dich so im Rückblick?
Der wichtigste, also ich kann dir zuerst erklären, was nicht so gut lief, weil das geht
Mhm, auch
den
gut.
Leuten auch Hoffnung. Ich war bei einer Psychologin, mit der habe ich aber voll keine Connection gehabt. Und die wollte, dass ich einmal pro Woche mich wiege. Was ich gemacht habe, ich wuchs natürlich damals, machen viele Magersüchtige. In der ersten Woche nichts getrunken von dem Deinwiegen, zweite Woche 1,5 Liter, dritte Woche 1 Liter, bis 3 Liter. Da habe ich am Schluss 3 Liter in 10 Minuten trinken können. Bin auf die Waage gegangen. Ja, genau. Und habe ich dann meiner Mutter gebeichtet und so. Meine Mutter, mega gut, zuerst kein Problem, können jemand anderes finden. Habe ich noch einen anderen Psychologen gefunden, hat auch nicht geklappt. Und dann bin ich am Schluss zu der Psychologin oder Psychiaterin, das gesagt, die meine Mutter hatte damals. Und dann ja, meine Mutter gekannt, der mich gekannt hat, die konnte mich dann voll unter ihre Fittiche nehmen. Und dann hat es langsam angefangen, hat es mir gesagt, ja, geh doch ins Fitnessstudio, kannst ja Muskelmasse zunehmen, nicht nur Körperfett, weil das Sixpack war mir noch wichtig damals. Und habe mich dann mega mit dem Fitnessstudio auseinandergesetzt, war aber damals immer noch ein bisschen zu heftig auf Kalorien und alles fokussiert. Einfach die Kontrolle, also als Magersüchtiger will man natürlich die Kontrolle behalten. Habe mit dem Fitnessstudio mich kontrolliert und nicht mehr mit dem Abnehmen. Und dann richtig gut, das ist wirklich eine sehr gute Frage, das war ein gradueller Prozess bei mir. Damals im Fitnessstudio hatte ich keine Angst mehr vor dem Essen. War bei mir auch noch zu heftig fokussiert auf die ganze Kaloriengeschichte. Und dann später würde ich sagen, so nach 3, 4 Jahren einfach des Erwachsenwerdens, des Reifens, habe ich dann gemerkt, okay, ich muss nicht immer top aussehen. Man möchte behaupten, jetzt immer noch aktuell, ich habe immer noch so ein paar Ticks von der Magersucht, die ich nicht mehr abstellen kann, die mich aber nicht mehr so groß stören. Also wenn ich was esse, dann weiß ich immer noch genau, okay, das sind ungefähr so und so viele Kalorien. Obwohl, erst jetzt dieses Jahr kann ich endlich mal richtig intuitiv essen. Aber das ist jetzt nach 14 Jahren der Fall.
Nach 14 Jahren, okay.
Ja.
Wow. Was für ein Gefühl ist das für dich?
Am Anfang ein bisschen Angst gehabt, so, dass ich vielleicht ein bisschen Körperfett zunehmen könnte. Oh, so schlimm wir. Aber momentan läuft es eigentlich gut und ich bin jetzt auch am Reisen und wenn ich intuitiv esse, dann nehme ich meistens auch ein bisschen ab. Also mein Körper fühlt sich wohl, ein bisschen mit weniger Körpergewicht. Aber ja, also diese Selbstakzeptanz, die mir fehlte, musste ich einfach mit den Jahren dann Stück für Stück bekommen. Und wie ich das bekommen habe, einfach andere Skills haben, wie Tanzkurse, vielleicht mal ins Boxen gehen, jetzt auch in meinem Coaching-Business aufgezogen, das hat auch noch viel gebracht. Und das ist ein gradueller Prozess, wie so bei einer Statue, die man so, ich glaube, Meister auf Hochdeutsch, meißeln muss.
Was ich auch interessant finde, ist, das reflektiere ich auch bei mir selbst. Du bist jetzt Coach geworden. Du coachst also Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und als Coach fühlt man eine Verantwortung seinen Coaches gegenüber als Vorbildfunktion, natürlich auch sich selbst gegenüber. Ich finde das interessant, weil mir fällt es ja verhältnismäßig einfach, mich gesund zu ernähren. Wobei das gleich vorneweg, ich esse Eis, ich esse Schokolade und Kuchen. Aber es ist halt eben ein Genussmittel und kein Lebensmittelersatz. Beim Sport ist es auch so, häufig habe ich genauso wie alle anderen überhaupt keine Lust auf Sport, aber dann treibt mich auch der Gedanke an, hey, wenn ich das nicht schaffe, wie sollen das dann andere schaffen, die gar nicht davon leben? Also das ist nochmal dieses ganz klar Auseinanderdividieren. Du und ich sind keine Vorbilder für unsere jeweilige Zielgruppe. Du sogar noch eher als ich, weil ich coache ja auch Richtung Abnehmen. Ich war nie wirklich stark übergewichtig. Ich weiß nur, wie die Stoffwechselprozesse funktionieren und kann es dir erklären. Du kommst daraus. Also du bist mehr ein Coach als ich für deine Zielgruppe, ganz klar. Aber trotzdem ist es wichtig für unsere Community, dass wir das differenzieren, dass die das differenzieren. Wir haben einen Antrieb vermutlich als unsere Zielgruppe. Ganz wichtig, weil das sind wir wieder beim Kernproblem der heutigen Zeit, nämlich diese Vorbildsfunktion. Teilst du diese Gedanken?
Dass ich kein Vorbild bin?
Na, also kein Vorbild, das hört sich ja gleich wieder wie ein Angriff an.
Ja.
Also du bist mehr ein Vorbild als ich, weil du aus dieser Problematik rauskommst und den Menschen hilfst, die da sind, wo du früher warst.
Ja.
Aber das ist trotzdem, dass man das immer im Hintergrund hat. Auch, das ist mein Tipp von mir als Coach, an dich als Coach. Jetzt coache ich dich sozusagen, dass sich dessen immer bewusst ist, dass wir eben unserer Zielgruppe durchaus ein Vorbild sind, aber eben auch sehr, sehr vorsichtig damit umgehen müssen, immer wieder darauf hinweisen müssen.
Das ist ein sehr guter Punkt und man merkt, dass du mega viel Erfahrung im Coaching hast, weil das war was ich intuitiv mache. Aber das habe ich nicht gewusst, dass das ein Problem ist, weil wenn ich mit meinen Kunden im Call bin, dann erzähle ich öfters von meinen Flaws, also von meinen Fehltritten. Wenn das jetzt nicht in Ernährung ist, sondern auch vielleicht im Business oder in der Beziehung. Und ich habe gemerkt, das bringt den Kunden mega viel. Und auch als ich früher noch einen Coach hatte, jedes Mal, wo sich der Coach mir geöffnet hat und mir gesagt hat, ja, ich hatte Stress mit dem, ich hatte Probleme mit dem gerade, habe ich so gemerkt, oh wow, ich muss mich ja gar nicht so schlecht fühlen, wenn ich mal etwas falsch mache. Gell? Das hat mir mega persönlich viel gebracht. Ja, genau, und das mache ich bei den Kunden auch. So manchmal, heute hatte ich Probleme mit dem, und habe ich mich extrem gestresst, habe ich auch vielleicht eine emotionale Essattacke mal gehabt und so. Meine Kunden so voll, wow, okay, da verstehe ich mich ja voll gut. Das ist ja normal. Gell? Also das ist schon recht damit, ja. Wusste ich aber nicht bewusst, habe ich so intuitiv gemacht. Ja.
Klasse, sehr gut. Das zeigt ja auch, dass du ein einfühlsamer Coach bist und auch vor allem deine Fehler zeigst. Also das, wo du vielleicht nicht so toll bist. Das ist gut, weil das zeigt Schwäche und das bringt dich ja andere Menschen wieder näher, finde ich ganz klasse.
Genau.
Wie haben die Menschen Möglichkeit, zu dir Kontakt aufzunehmen? Was ist so dein Lieblingskanal? Wo vermittelst du am meisten, am besten?
Ja, wir haben vorhin über Social Media geredet. Ich finde das beste Beispiel, weil ich bin sehr aktiv auf Instagram und ich habe auch Zeit, jede DM zu beantworten, je nachdem, was Leute für Fragen haben. Ich glaube, Instagram ist gut, auf YouTube bin ich auch, aber man findet mich halt auf Instagram unter coach.charles.official und einfach Coach Charles Google. Ich glaube, da kommt schon was raus.
Ich denke schon. Also ich werde es ohnehin verlinken
Ja.
unter das Video, unter dem Podcast. Und also wer so das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht mit meinem Verhalten, gerade das Thema eben, dass man sich in Bezug zum Essen sehr schnell fertig macht. Oder fällt mir noch eine wichtige Frage ein, weil du hast vorhin von den Kalorien gehabt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin ja ein Kalorienskeptiker, um das mal vorsichtig zu formulieren. Eine Kalorie ist gleich eine Kalorie, weil das macht einen riesen Unterschied, ob ich Zuckerkalorien im Vergleich zu Eiweißkalorien zu mir nehme, aber
Genau.
jetzt ein biochemischer Draufblickweise. Glaubst du, dass, also für jemanden, der ganz frisch anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das ist ein echt zweischneidiges Schwert, diese Kalorien, weil auf der einen Seite gibt es einem das Gefühl, okay, ein Burger mit Pommes hat tatsächlich mehr Kalorien als ein Salat mit Zitronensaftdressing, ja, dass man erstmal sich überhaupt bewusst wird, was tue ich da eigentlich. Auf der anderen Seite ist es aber eben, und das ist das Negative, sehr gefährlich, dass man eben dann in dieses ausschließliche Kaloriendenken reinrutscht und eben dann möglicherweise total abdriftet, eben in die Anorexie. Das wäre jetzt der Extremfall. Siehst du das ebenfalls so?
Mega gute Frage. Danke dafür. Ich habe mit guten Kollegen noch vor ein paar Tagen darüber geredet. Und ich bin da nicht auf den grünen Zweig gekommen, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite, wenn die Leute natürlich abnehmen wollen, so ein Bewusstsein über die Kalorien, das ist natürlich extrem vorteilhaft, gell? Weil viele Leute wissen nicht, dass der Frappuccino im Starbucks 500, 600 Kalorien hat, wie du vorhin gesagt hast. Und das muss man halt schon wissen, wenn man vor allem, ich denke mal auch, dass das Gewicht langfristig halten möchte. Gell? Da muss man schon ein bisschen wissen, okay, das kann ich jetzt, ist jetzt besser, ist es weniger gut. Aber ich denke mal, dass vielleicht schon beim Alkohol, also nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird zum Alkoholiker. Aber es gibt Leute, die halt diese Disposition haben und da sollte man Alkohol besser nicht anrühren. Und ich denke mal, die Leute, die von Anfang an wissen, sie haben einen tiefen Selbstwert und sie sind extrem perfektionistisch. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Rezept für ein Desaster. Die Leute können immer noch Kalorien zählen, meiner Meinung nach, aber da müssen sie schon, da sollen sie mit einem Coach machen, der sie auch darauf aufmerksam macht, hey, jetzt aber mal ein bisschen ruhig bleiben oder mal nicht tracken eine Woche oder mal nicht mehr wiegen, bitteschön. Also da muss man schon aufpassen. Und ich habe bei mir auch im Coaching gemerkt, ich habe so ein, zwei Kandidaten auch gehabt, wo ich wirklich sagen musste, hey, jetzt müssen wir mal aufhören oder was anderes machen. Aber dann muss das der Coach auch wissen, dass es eben destruktiv ist. Und ich glaube, viele Leute wissen das halt nicht. Gell? Die wollen halt, dass die Klienten Kalorien tracken bis zum Umfallen. Und das kann auch nach hinten losgehen mit diesem Persönlichkeitstyp.
Mir fällt da gerade eine Metapher ein. Für mich ist Kalorienzählen für jemanden, der noch nie mit diesem Thema zu tun hatte, wie in ein Haus reinzukommen, das komplett messy-mäßig zugemüllt ist. Und Kalorienzählen ist dann wie ganz grob aussortieren. Was brauche ich unbedingt aus diesem Sauhaufen und was brauche ich eher nicht so? Ja, dass man sich erstmal wirklich bewusst wird, was man an Kalorien nicht wirklich braucht. Gleichzeitig sollte man sich aber auch bei diesem messy-Sauhaufen aufräumen, bewusst sein. Wie man die Dinge einsetzt, die man behalten möchte, in Bezug zu dem, zu unserem Gespräch, ist es die Biochemie. Das heißt, wenn ich neben dem Kalorienzählen als grobe Orientierung gleichzeitig kennenlerne, was ist denn eine Eiweißkalorie, genau das gleiche wie eine Kohlenhydratkalorie? Oh nee, weil Eiweiß hat einen höheren thermischen Effekt als Kohlenhydrat. Das heißt, wenn man gleich von Anfang an klein wenig, nur ein bisschen, nicht Biochemie studieren, ein bisschen tiefer einsteigt, was braucht der Körper, was ist essentiell, dann wird dieses Kalorienmonster immer kleiner werden, weil du verstehst, okay, es macht einen Unterschied, ob ich 1000 Kalorien vermehrt Proteine esse oder eben dann Kohlenhydrate. Und dann kriegt man so einen Shift, so eine Tendenz und irgendwann muss man sagen, ich brauche das mit den Kalorien nicht mehr, weil ich mich ohnehin proteinreicher ernähre und dann komme ich gar nicht auf die Kalorien, die mich eigentlich dick machen könnten. Das ist so meine Herangehensweise.
Ja, man merkt, dass du mega viel Erfahrung hast, weil nur jemand, der die Materie so gut versteht, kann das so einfach erklären. Gell? Ich war auch nach 10 Jahren Kalorien zählen, so nach 14 Jahren habe ich auch so ungefähr die gleiche Conclusion gehabt, die gleiche Schlussfolgerung wie du. Gell? Deswegen bringe ich meinen Kunden auch die Materie ein bisschen bei, weil ich sage ihnen auch, wenn du nicht weißt, warum es funktioniert, dann kannst du dein Gewicht auch nicht langfristig halten. Gell? Du musst ungefähr wissen, warum es geklappt hat.
Sehr gut.
Aber sehr gut auf den Punkt gebracht, ja.
Gibt es auch so eine Art psychologisches Coaching bei dir für diese Zielgruppe? Was sind so deine wichtigsten Punkte, die wichtigsten aus dem Bauch raus drei? Wir haben ja schon ein paar beleuchtet, aber vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst.
Kennst du Jim Rohn, den Motivation Speaker? Jim Rohn?
Okay.
Jim Rohn, das war der Mentor von Tony Robbins. Und er hat gesagt, entweder 80% ist Mindset oder no, in life 90% ist Mindset und 10% ist Actions. Mhm. Yeah. Und ich bin auch mega groß, was so Mindset angeht. Ich rede auch häufig über, kennst du Viktor Frankl zum Beispiel?
Klar. Mhm.
Genau, Viktor Frankl, ich habe vor ein paar Tagen noch sein Museum besucht, über Viktor Frankl rede ich häufig. Oder über Stoizismus. Ich brauche genau diese Prinzipien im Coaching, vor allem wenn jemand eine Essstörung hat, weil wenn man halt denkt, oh, ich habe diese Essstörung einfach so bekommen, ich bin ein Opfer, dann hast du keine Chance. Du musst einen Grund in einem Leiden sehen. Sonst kannst du das Leiden gar nicht überwinden. Ja. Und deswegen mache ich mega viel psychologisches Coaching auf meine Kunden, weil das braucht man auch, um diese ganze Materie dann auch langfristig zu können. Und das bringt auch mega viel im Privatleben. Gell? Deswegen, also beim... Sorry?
Nee, völlig richtig.
Ja. Und deswegen ist es schon wirklich schwierig, wo ich da anfangen soll. Aber ich würde sagen, vor allem Tony Robbins hat mir geholfen, dass er sagt auch die Kraft der Fragen. Depressive Leute, die fragen sich, aber warum ich, warum ist das Leben unfair, warum passiert das immer mir? Und anstatt das fragst, dann frage ich, okay, was kann ich daraus lernen, wie kann ich daraus wachsen, oder viel besser noch, warum ist das Beste, was mir jemals passiert ist? Das habe ich mir auch gefragt, wo ich meine Magersucht hatte. Und jetzt weiß ich, hätte ich meine Magersucht nicht gehabt, hätte ich meinen Klumpfuß nicht gehabt, dann würde ich jetzt heute nicht mit dir reden. Und vielleicht sehen das 2, 3, 4, 5.000 Leute. Und das sind vielleicht 10 Leute dabei, die sagen, oh wow, cool, lass mich Viktor Frankl mal lesen, lass mich Tony Robbins und lass mal mit Charles reden, mit Patrick reden. Gell? Und deswegen, wenn du einen Grund in einem Leiden siehst, dann kannst du eigentlich jedes Leiden überwinden, weil das kommt von Viktor Frankl, da war einem Konzentrationslager, Frauen, Kinder, alle umgebracht. Und hat trotzdem noch eines der besten Bücher nachgeschrieben. Das ist ein perfektes Beispiel, dass es funktioniert.
Das, was du gesagt hast, hat auch mein Leben verändert. Ich hatte eine ziemlich unglückliche Jugend, möchte ich mal sagen. Also ich war sehr unzufrieden. Ich hatte zu Hause keine Rollenvorbilder, denen ich nacheifern wollte. Gut, das haben viele nicht, aber es war einfach keine schöne Jugend. Und dann kam ich tatsächlich an dieses grandiose Buch von Tony Robbins, an das Power-Prinzip. Und das, was mir wirklich am allermeisten gebracht hat, daran hast du mich jetzt wieder hier in diesem Interview erinnert, ist die Kraft der Fragen. Nämlich genau dieses, warum ist das bei mir so? Das wird immer eine Antwort liefern, die genau das bestätigt, warum es eben so läuft, wie es nicht laufen soll.
Ja.
Wenn du aber fragst, wie du gesagt hast, was kann ich denn daraus tun? Dann ist es positiv orientiert. Das heißt, dann gehst du aus diesem negativen Karussell einen Schritt raus und überlegst, okay, was kann ich daraus machen? Finde ich eine ganz, ganz wichtige, wenn das die Kernbotschaft von diesem Interview ist, dann kann das gut sein, dass wir eben genau diese 10 Menschen erreichen, die sich mal selber reflektieren, dass man permanent mit sich am Quatschen ist, den ganzen Tag. Ja. Die Frage ist nur, wie quatscht man mit sich selbst? Ja. Stelle ich mir permanent destruktive, warum ist das denn? Warum ist mein Leben so kacke? Warum bin ich denn so dick? Warum bin ich so unbeliebt? Was auch immer. Es wird immer Antworten geben, die genau das bestätigen, so bist, wie du aber nicht sein musst. Also vielen Dank nochmal für dieses tolle Erinnern an diese Kraft der Fragen. Frag, was kann ich daraus tun? Oder wie darf ich mich verhalten, damit ich das erreiche, was ich mir wünsche? Das ist auch eine wichtige Frage, eine Wie-Frage.
Mhm. Ja. Und witzig, ich habe auch Tony Robbins erste Buch, das ich immer so auf eigene Faust gelesen habe. Das war September 2013, du weißt doch genau, wo ich war, das Power-Prinzip. So.
Das war auch mein Mindset-Changer, kann ich nicht anders sagen. Das steht bei mir im Regal, total zerfleddert.
Ja, warst du damals nicht gefragt? Wie lange ist das her?
Moment, warte, ich möchte nicht lügen, weil ich habe, soweit ich weiß, ein Datum drinstehen. Das können Sie als Gasthörer natürlich nicht. Schau mal hier, wie das zerfleddert ist. Nein, ja? Und ich habe ein Datum drinstehen. Und zwar hier, das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber ich glaube, man sieht es hier. Das war 96. Wow. 1996 habe ich das Buch gelesen.
Ich war
21 Jahre alt damals.
Nice. Ich wollte sagen, als ich auf deiner Website war, habe ich gesehen, das sieht so wie Tony Robbins aus fürs Abnehmen, gell?
Nochmal bitte?
Auf deiner Website sieht es aus, wärst du Tony Robbins fürs Abnehmen, wie auf der Bühne und alles.
Full Circle. Ich bin inklusiv auf der Bühne, ja. Ich mag das, was ich tue.
Nice, eben genau. Deswegen. Ist interessant, ich habe die gleichen Bücher gelesen, deswegen.
Ja, ich finde das auch sehr interessant, weil das wäre vielleicht auch noch eine Takeaway-Message heute bei diesem Interview. Du sprichst von sehr, sehr vielen sehr renommierten Menschen, die wirklich bewiesen haben, dass sie es drauf haben. Ja, also Viktor Frankl beispielsweise, Tony Robbins. Du hast noch 2, 3 andere Coaches genannt. Das heißt, es wäre viel, viel wichtiger, als sich mit dem Thema Essen zu beschäftigen, sich mit Psychologie zu beschäftigen.
Ja.
Wesentlich wichtiger. Nicht, welches Lebensmittel hat wie viel Gramm Eiweiß oder gesättigte Fette oder sonst irgendwas, sondern wie funktioniert mein Gehirn?
Ja. Ja,
Das ist,
genau.
wenn man das nämlich dann reflektiert, wie man denkt und dass man das Denken ändern kann, dann werden sich andere Dinge relativieren und dann gibt es auch da natürlich einen Ausweg. Jetzt ist es aber natürlich einfacher für jemanden, der die Kraft gar nicht mehr hat, sich an so einen Coach wie dich zu wenden, weil du gibst ja dann genau diese gezielten Tipps. Das heißt, du fasst deine 20, 30, 40 Bücher zusammen, die du gelesen hast, und lieferst praktisch da einen Lösungsvorschlag. Das ist eine deutliche Abkürzung, die natürlich dann honoriert wird, weil du musst natürlich auch oder du willst, du darfst von diesem Geld leben. Aber das ist fair, weil die Leute haben eine Abkürzung dadurch und kriegen schon erstmal so eine Art, ich nenne es einen Defibrillator. Das heißt, man
Ja.
kommt wieder auf Spur sozusagen, man kriegt wieder einen Takt ins Leben rein. Deswegen ist so ein Kontakt zu dir durchaus sehr wichtig.
Noch kurz was ich hier noch einschieben muss. Meine Kunden werden auch jetzt lachen, weil ich liebe Lesen. Und ich habe damals auch gedacht, als jünger Mann, so, okay, man lernt durch Fehler, aber wer sagt, dass deine eigenen Fehler sein müssen? Okay. Tony Robbins, der hat auch schon 20, 30 Jahre Lebenserfahrung gehabt. Und das ist ein Autor wie Robert Cialdini, kennst du wahrscheinlich auch. Influence geschrieben, der hat 20 Jahre Erfahrung mit so Sales-Technik, also wie besser gesagt Psychologie, und hat dieses Buch für 15 Euro angeboten und hat sogar andere Leute arbeiten lassen für ihn, Editoren, die das Buch noch besser machen. Und seine 25 Jahre lange Erfahrung kannst du für 15 Euro kaufen. Okay. Oder Viktor Frankl auch.
Das ist Wahnsinn.
Wahnsinn. Deswegen, ich würde jeder, der hier mithört, mindestens Tony Robbins und Viktor Frankl unbedingt lesen. Also, lesen hat mein Leben komplett verändert. Ich habe sicher 40 Jahre, 50 Jahre irgendwie gespart an Zeit.
Kann ich einen dicken grünen Haken an genau diese Aussage machen? Also ich möchte auch behaupten, genau wie bei dir, das Lesen hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, weil er mir Orientierung gegeben hat, weil es destilliertes, hochkomprimiertes Erfahrungswissen ist von Menschen, die genau diese 20, 40 Jahre Erfahrung gemacht haben und das dann in ein Buch reingegossen haben. Besser geht's nicht. Und das Schöne ist, man muss heute nicht mal mehr lesen. Es gibt heute fast von allen Büchern Hörbücher. Dann gehst du draußen spazieren. Dann hast du noch was für die Gesundheit getan, ein bisschen an frischen Luft und gehst jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren und hörst dein Buch auf den Ohren. Ich meine, hallo, in was für einem Luxus leben wir heute?
Eben, ja.
Das
Ich würde dich
Entscheidende
jetzt
ist halt,
fragen. Warte,
dass.
kurze Frage an dich mal.
Bitte?
Kurze Frage an dich, mich interessiert das, weil das viel mehr Lebenserfahrung als ich. Was waren diese drei Top-Bücher von dir, die meisten Impact für dich hatten?
Also
Also auch nicht.
definitiv ganz klar immer noch das hier. Wichtig ist, das war meins, weil das muss nicht von dir sein oder von jemand anderen. Aber es war genau zur richtigen Zeit, als ich mich so verloren gefühlt hatte, war das für mich so eine Art Fixstern am Himmel, an dem ich mich orientieren konnte. Dann finde ich die Bücher von Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner beispielsweise, nach wie vor genial. Und ich rede jetzt nur von Psychologie, weil es gibt natürlich auch Ernährungsbücher, die ich richtig, richtig gut finde. Es kommen immer wieder Top-Bücher mit dazu. Aber das waren die zwei, die mich geprägt haben. Damals war auch Jürgen Höller für mich durchaus eine Orientierung, weil er praktisch das Tony Robbins-Wissen nochmal etwas vereinfacht hat und auf den Punkt gebracht hat. Hat mir damals in der Orientierungsphase auch geholfen. Klare Sache.
Cool, top.
Dann Dale Carnegie natürlich.
Ja, gut, das ist auch ein
Die
Chinesiger OG.
Klassiker, ja, die
Ja,
Klassiker.
der Carnegie, top sowieso, ja.
Klar.
Sowieso. Ja, interessant. Nice, danke dir.
Ja. Charles, jetzt haben wir uns so ein bisschen gegenseitig interviewt, aber ich denke mal, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, weil die Menschen, die das hier bis zum jetzigen Zeitpunkt angeschaut haben, die suchen ja irgendwie nach Orientierung. Und es gibt eine klare Essenz bei uns beiden, erfolgreichen Menschen in Gänsefüßchen, denn wir haben uns mit Psychologie beschäftigt. Und das sollte bitte am Schluss von diesem Thema hängen bleiben, weil es geht nicht um Kalorienzählen, es geht nicht um Eiweiß in Gramm, es geht nicht um, welches Öl ist das bessere. Das sind alles Nebenschauplätze. Es geht darum, die eigene Psychologie kennenzulernen und sich die richtigen Fragen zu stellen. Bist du einverstanden mit der Aussage?
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Großartig. Dann gehört dir jetzt als mein Gast das Abschlusswort.
Ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich geehrt, dass ich hier bin. Ich hätte niemals gedacht, vor 14 Jahren, dass ich mal zum Coach werden könnte. Ja, und das ist zu meiner Berufung geworden. Und nur, dass ich jetzt mit dir hier reden darf. Also ich weiß natürlich, dass das noch viel mehr erreicht als ich, aber es ist einfach eine mega Ehre für mich. Und es gibt Motivation, die nächsten 20 Jahre noch härter dran zu arbeiten. Und ja, einfach vielen Dank an dich auch.
Charles, ich hoffe, dass dieses Interview von vielen Menschen gesehen bzw. gehört wird. Vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst.